Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist mal wieder angenehm, hier im Gottesdienst zu sein, nach so einer langen Corona-Zeit. Mir geht es jedenfalls so. Ich freue mich, dass so viele da sind, hätte ich es nicht erwartet. Ja, nachdem alles heute ein bisschen anders ist, bin auch ich mal wieder hier. Es geht heute um ein spezielles Thema, das ich mir rausgesucht habe, weil ich denke, es trifft uns zurzeit. Auch bei uns in der Gemeinde, erwachsen werden im Glauben. Ich war vor ein paar Jahren in Australien. Wir haben eine Reise gemacht an der Südküste entlang. Wir waren in Melbourne. Wochenende war es Samstagabend. Wir waren in der Fußgängerzone. Die Fußgängerzone ist recht gut besucht. War vor Covid. Auf jeden Fall stehen da an der Ecke zwei junge Typen, machen Musik. Christliche Musik, singen christliche Texte und wir ratschen die so an und die erzählen uns, dass sie zu einer Gemeinde gehören hier in Melbourne und dann haben sie uns gleich eingeladen für den kommenden Sonntag, eben für den Gottesdienst. Wir sind dann tatsächlich dann hingefahren, es war eher auf unserem Weg, es war ein bisschen außerhalb der Stadt. Es war eine Schule. Wir haben erstmal die Schule gesucht, bis wir die gefunden haben, dann die Turnhalle. In der Turnhalle haben sie eigentlich nur Stühle aufgestellt, so ein kleines Podest hingestellt und dann sind die Leute gekommen und haben in der Turnhalle drin Gottesdienst gefeiert. Also die hatten kein eigenes Haus, die haben das halt da angemietet. Es war interessant. Der Prediger war recht jung, jünger als ich jedenfalls. Er war ja sehr enthusiastisch und das Thema war, Jesus liebt dich. War toll. Er hat eine Dreiviertelstunde gepredigt über das Thema, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, er liebt dich, so wie du bist, er liebt dich. Und ich bin drin gesessen und habe gesagt, und? Was kommt jetzt? Wie geht's weiter? Das war's. Okay, ich weiß nicht, in welcher Situation die Gemeinde war. Ich weiß auch nicht, in welcher Situation der Prediger sich das ausgedacht hat. Es ist eine Grundlage. Ohne die Grundlage braucht man gar nicht hier sein. Das ist ganz klar. Wenn Jesus uns nicht liebt, dann braucht man keine Gemeinde. Aber das war für mich an dem Augenblick, ja, das weiß ich. Da bin ich aufgewachsen. Das ist in mir drin. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht war es genau das Richtige zu der damaligen Zeit für die Gemeinde. Erwachsen werden heißt, schauen wir jetzt mal das Körperliche an, groß werden, Erfahrungen sammeln, Fähigkeiten bilden, auch das Unterhalten, das wird anspruchsvoller. Das geht über das normale Schnabelaufspannen vom Baby eigentlich dann raus. Verständnis füreinander aufbringen, erwachsen werden, gerade wer Kinder hat, der kann das nachvollziehen, was alles mit dazugehört und was sich alles ändert im Lauf dieser Zeit, vor allem auch, welche Erfahrungen der jeweilige, also das Kind, macht und aus den Erfahrungen lernt, das verstehen wir unter Erwachsenwerden. Ich denke, da gibt es bestimmt noch von den Kinderpsychologen noch viele Punkte, die man mit anführen könnte. In der Bibel wird Erwachsenwerden ebenfalls angesprochen. Das geistliche Erwachsenwerden, um das geht es heute. Und Paulus vergleicht es mit dem körperlichen Erwachsenwerden. Das ist für ihn eigentlich so ein gutes Beispiel, ein gutes Bild, wo er sagt, das ist eigentlich dasselbe im geistlichen Sinn wie im körperlichen Sinn. Es gibt den geistlichen Menschen, den Glaubensmenschen. Das, was du glaubst, was Menschen glauben und glauben, ist überall auf der Welt. Unterschiedliche Art und Weise, aber jeder Mensch glaubt. Ich habe höchsten Respekt vor denen, die sagen, sie haben keinen Glauben. Die glauben am meisten. Das würde ich mir nicht zutrauen. Wachstum im geistlichen Sinn hat viele Facetten. Und dafür haben wir in der Bibel viele, viele Beispiele. Da gibt es etliche Personen, die eben dort angeführt werden, die Geschichten erzählt werden, die den Glauben erleben, wo sie auch im Glauben Fehler machen, wo im Glauben dementsprechend ein Wachstum erkennbar ist, wo sie aus bestimmten Erfahrungen eben dann auch Profit ziehen, wo sie vielleicht auch enttäuscht sind oder frustriert. Wenn man die Psalmen anschaut und das liest, was David von sich gibt, wie der stellenweise gefrustet war, Aber er kommt immer wieder ins Loben rein. Er bleibt nicht im Frust stecken. Das ist auch ein Erwachsenwerden. Es geht vorwärts. Es ändert sich etwas. Diese Menschen haben wir als Vorbild in der Bibel. Es geht mir heute um zwei Texte. Ich habe gedacht, wenn ich schon mal hier bin, nehmen wir gleich zwei, nicht bloß einen. Beide aus dem Neuen Testament. Und der erste ist aus dem ersten Korintherbrief. Man muss kurz als Hintergrund sehen, diese Gemeinde, die hat Paulus gegründet, ungefähr im Jahr 51 nach Christus. Er war dort Zeltmacher in Korinth, hat dort für sich gearbeitet und hat eben Gemeinde gebaut. Den Auftrag hat er ja gehabt. Korinth war damals eins der Zentren, Handelszentren in diesem ganzen Bereich des Mittelmeers. Neben Athen war Korinth eigentlich ja das Zentrum. Es gibt da jetzt den Kanal von Korinth, kann man vielleicht weiß man am ehesten. Das ist die Landenge vom Peloponnes zum Festland. Und genau da hat man die ganzen Waren rübergeschleppt, dass man sich die ganze Fahrt um den Peloponnes spart. Heute hat man den Kanal, fährt man einfach durch, damals war der noch nicht da. Auf jeden Fall hat es eine Unmenge an Menschen gegeben von unterschiedlichster Herkunft. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen. Da gab es Sklaven in der Gemeinde genauso wie reiche Leute, wie einflussreiche Leute. Also das war ein Sammelsurium von allen möglichen. Und diese Gemeinde hat er ungefähr 1,5 Jahre geleitet. Dann ist er wieder auf Missionsreise gegangen. Und aus dieser Missionsreise, ihm kommen natürlich Nachrichten zu, dann schreibt er an diese Gemeinde, das ist der erste Brief. Und da fangen wir jetzt mal kurz an. Kapitel 1. Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihre eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Ich finde es schon ziemlich harte Sache. Er konnte nicht zu ihnen reden wie zu Menschen, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sich leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Also haben wir hier schon den ersten Hinweis, wenn du im Glauben erwachsen wirst, lässt du dich von Gottes Geist leiten. Das heißt, du schaust auf das, was Gott will, bei dem, was du tust. Ganz entscheidende Sache, kommen wir zum Schluss da nochmal drauf zurück. Er sagt, ihr wart wie die kleinen Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Ne? Wenn im Sandkasten einer am anderen die Schaufel wegnimmt, dann gibt es eins drauf. Ja, ist normalerweise so. Sollte bei uns, aber bei den Erwachsenen nicht ganz so sein. Manchmal ist es auch so, das wird sogar noch schlimmer, dann führen Kriege und solche Sachen, das muss auch nicht sein. Aber er sagt es jetzt im Geistlichen her, ihr wart wie kleine Kinder, ihr seid erwachsene Leute, aber vom Denken und vom christlichen Verständnis habe ich euch nur Milch gegeben und keine feste Nahrung. Diese Milch, das ist eigentlich das, was ich als Grundlage sehe. Das ist das, Jesus liebt dich, das ist eine Grundlage. Ohne das geht's nicht, aber das muss jeder wissen. Diese Grundlagen sind das Fundament vom christlichen Glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für die Sünden für uns auf sich genommen hat und solche Sachen. Das sind die Grundlagen. Und dann geht es an das Eingemachte. Jetzt geht es darum, wie setze ich das in meinem Leben um? Und hier sagt er zu den Leuten in der Gemeinde, ihr hättet es gar nicht vertragen, wenn ich mehr gemacht hätte. Das wäre zu viel gewesen. Ihr hättet es nicht verkraftet. Er spricht also sehr bildreich. Wir haben also den Unterschied von Gottes Wort leiten lassen und ihren eigenen Wünschen folgen, wie die kleinen Kinder. Aber in diesen Konflikt rutschen wir ziemlich schnell rein. Das ist nicht bloß ein Problem von damals gewesen, vor 2000 Jahren. Das war auch ein Problem. Das betrifft auch uns. Es geht also darum, Konsequenzen aus den Fakten dieser biblischen Grundlagen zu ziehen und unser Leben danach auszurichten, in alle Lebensbereiche rein, ist ein Wachstumsprozess. Das kann keiner sofort. Das geht auch nicht irgendwie wie geschmiert, dass man nichts dazu tun muss, sondern das ist eine Sache, wo man dran arbeiten muss, jeder für sich. Und der Prozess, der geht weiter bis zum Tod. Der hört nie auf. Es gibt nicht irgendwo einen Punkt, wo man sagen kann, jawohl, jetzt habe ich das Nirvana erreicht, wie das in anderen Religionen ist. Nein, ich glaube, wir als Menschen, wir sind fehlerhaft. Wir machen Fehler. Und da können wir weiter lernen, egal wie lang. Paulus bemängelt vor allem einen Fehler in dem Ganzen. Wenn im geistlichen Wachstum Stillstand steht. Wenn wir stehen bleiben. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Er schreibt dann in Vers 3, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Wenn die einen unter euch sagen, wir gehören zu Paulus und die anderen, wir halten uns an Apollos, dann benehmt ihr euch, als hätte Christus euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Hier spricht er genau diesen Punkt an, der ein Problem war in der damaligen Gemeinde. Es gab Spaltung, es gab verschiedene Gruppen, die gesagt haben, wir halten uns an die Lehre von dem und wir legen das aus wie der. Es ging im Endeffekt um Macht. Es ging bis dahin, dass man sich gegenseitig den Glauben abgesprochen hat. Also es war richtig Zoff in der Gemeinde. Und da sagt er, ihr lebt eigentlich genauso, als wenn ihr gar nicht Jesus kennengelernt hättet. Ihr benehmt euch wie draußen im normalen Geschäftsleben. Einer versucht, den anderen auszustechen. Er spricht Klartext. Er liest ihnen die Leviten. Kommt ja auch aus der Bibel, ne? Er spricht Klartext. Ihr benehmt euch wie alle anderen. Ihr habt nichts kapiert. Bei euch ist nichts angekommen, was das Leben mit Gott ausmacht. Das meint er mit neuen Menschen. Wenn Jesus aus euch einen neuen Menschen macht, dann richtet ihr euch nach Jesus aus. Nach dem, was in der Bibel steht, an dem Wort Gottes. Und nicht nach Profitdenken, das ihr euch normalerweise aneignet im Geschäftsleben. Und da hat es ja genug gegeben in Korinth. Die haben ja überall davon gelebt. Paulus zeigt den geistlichen Weg. Er weiß, dass wir so unterschiedliche Leute in der Gemeinde haben. Das war in Korinth so, das ist auch bei uns so. Wir haben total unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichen Gaben, Fähigkeiten, unterschiedlichen Hintergründen, auch religiösen Hintergründen. Und er zeigt den geistlichen Weg anschließend in den nächsten Versen. Da schreibt er, wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder es weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen. Das könnte man sagen, das klingt schon fast nach Sozialismus. Es ist die Sicht auf die Gemeinde. Jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Gaben, die er einbringen kann. Und jeder ist wichtig. Wenn einer fehlt, fehlt was. Und wenn er dazukommt, bereichert er die anderen. Darum ist es nicht so wichtig, wer was sagt, wenn die Grundlagen stimmen. Und wer was tut, tut es ja nicht, damit er gut dasteht, sondern er tut es für Gott. Darum sagt er, wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Und das Interessante ist, Wachstum können wir nicht machen. Das kommt aus dem heraus. Wachstum kann nur Gott machen. Er sorgt dafür. Erzähle ich noch eine Geschichte. Ich war unter anderem auch schon mal in Nepal. Da bin ich nach Pokhara, das liegt ein bisschen im Hochland, zweitgrößte Stadt dort, habe eine Unterkunft gesucht und da gibt's etliche Unterkünfte. Das ist eine typische Touristenstadt, da ist viel Angebot mit laut Outdoor-Angeboten und so. Und ich lande in einer Unterkunft, hat's mir gefallen, habe ich mich einquartiert, die haben auch die Landeswährung gewollt und keine US-Dollars. Und dann packe ich meinen Rucksack aus und sehe auf dem Tisch die Gideon-Bibel liegen. In Nepal. Nepal ist ein hinduistisches Land. Hinduismus ist Staatsreligion. Bis vor ein paar Jahren war es noch verboten, einen anderen Glauben anzunehmen. Und da liegt bei mir eine Bibel, ja, eine englische, klar, englischsprachige. Dann habe ich festgestellt, mein Vermieter, also der Chef von dem Ganzen, das war einer der Gemeindeleiter der christlichen Gemeinde in Pokhara. War sehr interessant, ich bin da eine Woche geblieben. Wir haben uns fast jeden Abend mehrere Stunden noch unterhalten über alles Mögliche. Er war sehr interessiert. Ich war natürlich auch interessiert, wie das bei denen so abläuft. Der hat mich dann mitgenommen, mal in den Hauskreis bei ihnen. War sehr interessant. Wir haben einen Ausflug gemacht mit der Männergesellschaft von der Gemeinde. Das war so eine Art Männertag, wie es bei uns ja auch schon gab. Dann waren wir den ganzen Tag in den Bergen unterwegs. War sehr interessant. Und das waren alles Menschen, die haben einen hinduistischen Hintergrund. Die sind nicht so wie mir christlich erzogen worden. Ich habe das von meiner Mutter mitgekriegt, schon von klein auf. Die meisten von uns wahrscheinlich auch. Das war eine Gemeinde, die haben im Endeffekt den Glauben angenommen aus dem hinduistischen Hintergrund heraus. Und was das heißt, in einer hinduistischen Familie den christlichen Glauben anzunehmen, das ist fast so schlimm wie bei den Moslems. Die werden von der Familie geächtet. Das kann ganz schlimme Folgen haben, bis hin, dass sie ausgestoßen werden oder sogar vom Leben bedroht. Und in dieser Gemeinde, wenn wir das so mitbekommen, wie die an Glauben leben, was die für Interesse haben, da sind Fragen aufgekommen, das waren eigentlich die einfachsten Sachen, aber für die waren das wirklich Probleme. Die haben nach Antworten gesucht. Zum Glück gibt es das Internet und in Nepal ist es doch offen. Es ist nicht zensiert, wie das in anderen Ländern ist. Man kann sich da viele Sachen auch englischsprachig runterholen und kann viel nachlesen. Auf Nepalesisch wird es nicht so viel geben, nehme ich mal an. Aber es war sehr interessant, was für Wissensdurst da war. Über welche Themen wir uns alles unterhalten haben. Die waren hungrig nach Wachstum. Das war genau das eigentlich, wo ich beeindruckt war, dass die haben es nicht irgendwie jetzt bestimmte Fragen einfach auf die Seite geschoben und sagen, ach ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Nein, die haben sich da wirklich engagiert. Ich habe mich mit ein paar von den Hauskreisleitern unterhalten, die haben ganz gut Englisch gesprochen. Mein Haushalt sowieso. Also das war eine ganz tolle Erfahrung, in welcher Art und Weise die sich wirklich engagiert haben, um an sowas ranzukommen, an dieses Wissen ranzukommen, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen, bestimmte Geschichten richtig zu deuten, die bei uns drin sind, die aus den Evangelien herausgekommen, die ganzen Gleichnisse von Jesus, was für uns eigentlich zum Alltag gehört, weil wir es von klein auf gehört haben, das ist für die völliges Neuland. Es war sehr beeindruckend. Und jetzt kommen wir zum zweiten Text, passt da ganz gut dazu, ist aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief, da wird es mein Hauskreis wieder aufstöhnen, ist einer meiner Lieblingsbriefe, weil er ein bisschen kompliziert ist. Er ist schwer zum Lesen, weil es halt, ich glaube, das hat irgendein Akademiker geschrieben. Das sind Sätze, da geht es dann über mehrere Absätze, ein Satz. Das ist ja wie im Gesetz. Wenn man das durchliest, versteht man auch nicht, was am Anfang gestanden ist, wenn man durch ist. Man muss es mehrfach lesen, man muss schauen, dass man das aufschlüsselt, dass man dementsprechend rausholt, was er eigentlich sagen will in verschiedenen Bereichen. Und im Hebräer 5, mittendrin, das ist erstaunlich, ich weiß es nicht, wer das war, wer es geschrieben hat. Manche sagen, es war der Paulus, aber es steht nirgends drin. Also es war ein Schreiber, der Christ war, definitiv. Und der viel Wissen hatte, der bestimmt gute Bildung hatte. Und der lässt sich so richtig schön aus, was das so alles war vom Alten Testament, wie man das sehen kann mit der ganzen Sache mit Jesus, mit dem hohen Priestertum und so weiter. Und das ist so richtig schön theologisch. Und im Kapitel 5, da knallt der komplett was anderes rein. Ich weiß nicht, was da war. Vielleicht hatten vorher seine Frau geärgert oder so. Das kann durchaus sein. Auf jeden Fall kommt er dann mit diesen Versen ab Vers 11, Hebräer 5. Wer nachlesen kann, wer mitlesen kann im Internet, bitte schlagt es auf. Darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen, also das ganze Hohepriestertum und so weiter. Aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch gar nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch gut zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ist erstaunlich. Ich finde das wirklich außergewöhnlich. Da merkt man so richtig, mit dem sind gerade die Gäule durchgegangen. Zuerst erklärte ihnen 4 Kapitel oder fast 5 Kapitel lang Zusammenhänge mit dem Alten Testament und dann knallt er ihnen hin, ihr hört das sowieso nicht zu. Euch kann man sagen, was man will, das geht hier rein und da raus. Denn ihr vertragt es noch gar nicht. Eigentlich bei dem, was euer Wissen sein müsste, müsstet ihr schon die Helden sein. Ihr müsstet alles auswendig rauslabern können, aber was ist? Nix, kommt bloß heiße Luft. Also da gehen ihm wirklich die Gäule durch. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Also wenn sich Christen unterhalten über den Glauben und du hast keine Ahnung davon, muss es doch ein böhmisches Dorf sein. Und denen ging es so, wo sie schon längere Zeit Christen waren. Es ging also um Stillstand. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, was um was Paulus das ging. Das Schlimmste ist der Stillstand im Wachstum, wenn du stehen bleibst. Eigentlich ist es ein Rückschritt, denn jeder Mensch wächst. Manche wachsen in die Breite, manche in die Höhe. Aber Wachstum ist immer da. Veränderung ist ganz normal. Und auch als Christ solltest du wachsen im Glauben. Denn dein Wissen, deine Erfahrung mit Gott wächst mit der Laufe der Zeit. Und hier schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, bei euch hat es nicht stattgefunden. Ihr seid stehen geblieben. Er macht dann weiter im Hebräer 6. Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten vielmehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Was dann alles kommt, ist zwar ein bisschen kompliziert, aber bestimmt lesenswert. Das werde ich jetzt nicht anführen, das kann ich dann nachlesen. Hebräer 6, sehr zum Empfehlen. Da geht es dann um Vertrauen auf Gott, dass er hält, was er verspricht, dass er nicht lügt. Das neue Priestertum durch Jesus, dann die Stellung zu den Gesetzen des Mose. Das sind hauptsächlich Probleme, die eben damals die Juden, die jüdischen Neuchristen eben hatten, vom Judentum her. Und dann schließt er ab im Vers 7, ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Dieser nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er gute Ernte. Erwachsen werden im Glauben. Wie geht das? Wachstum geschieht nicht einfach so. Das ist kein Selbstläufer. So wie der Grassamen im Garten. Den, wenn ich auf die Erde schmeiße und ein bisschen Wasser drauf tue, dann wächst er. Es ist immer eine bewusste Entscheidung. Bei den Gemeinden der Hebräer, wo der Hebräerbrief rumgegangen ist, war das nicht mehr der Fall. Die sind stehen geblieben. Die haben vielleicht darauf vertraut, dass sich das von allein entwickelt. Wie kann ich was von Gott lernen, wenn ich nicht in seinem Wort lese? Gott kommt nicht und gibt mir telepathische Eingebungen. Kann er machen, klar, ich meine, der kann alles. Aber das wird er in der Regel nicht tun. Reinhard Weber hat immer darauf verwiesen, unser ehemaliger Pastor, der Glaube kommt aus der Predigt. Predigt kann vieles sein, nicht nur das hier im Gottesdienst. Predigt ist jeder Hauskreis, der vorbereitet wird. Jeder Kindergottesdienst, den ich mir nicht zutrauen würde, ganz ehrlich gesagt. Es geht um Verständnis, Zusammenhänge in der Bibel und in deinem Leben zu erkennen und zu erklären. Er gibt auch bestimmten Leuten bestimmte Fähigkeiten und Möglichkeiten, Gaben. Dazu gehören auch die Geistesgaben, also die Gaben, die wir nicht von Geburt aus haben, sondern die wir bekommen, wenn wir Christen werden. Paulus schreibt ziemlich viel darüber im Römerbrief. Gaben zu erkennen und herauszubekommen, ist das eine. Und sie anzuwenden, dazu braucht es einmal den Willen dazu und dann braucht es Übung und es braucht die Übungsräume. Und da haben wir in der Gemeinde eine große Anzahl davon. Wir müssen aber den Hintern hochbekommen und es ausprobieren. Wenn einer herausragende Fähigkeiten zum Autofahren oder zum Flugzeugfliegen hat und er ist nie in einem Auto oder im Flugzeug, wie will er das rausfinden? Wenn du singen kannst und tust es nie, dann wird der Stimme wohl verkümmern. In der Gemeinde und in Kleingruppen, da bekommen wir auch die Unterstützung und die Motivation und auch die gute Kritik und die Korrektur, die wir brauchen, wenn wir mal daneben liegen. Kommt vor. Daraus entsteht aber dann dieses Verständnis und die Erfahrung. Daraus kommt das Wachstum, das Gott schenken kann. Es ist der ideale Bereich, dieser geschützte Bereich, uns ohne Angst vor negativen und zerstörerischen Einflüssen auf uns selbst auszuprobieren, ohne dass wir ausgenutzt oder bloßgestellt werden. So sollte es sein. Dazu haben wir hier in der Gemeinde die Möglichkeit. Und wenn ihr Bedenken oder Zweifel habt, ob das alles tatsächlich auf Gottes Grundlagen steht, dann setzt euch zusammen, studiert die Bibel, lest nach und prüft. Wenn man im Glauben erwachsen wird, macht man auch Fehler. Das ist nicht schlecht, das ist gut so. Wir machen Fehler. Ich mache euch Mut, habt keine Angst vor Fehlern. Ein Kollege von mir hat immer behauptet von sich, ich mache keine Fehler. Zusatz? Keine entscheidenden. Und das ist es. Genau das trifft hier zu. Entscheidend ist kein einziger Fehler, den wir machen. Entscheidend ist der Segen Gottes, der drauf liegt. Der schenkt das Wachstum. Dass wir uns an Gott halten. Dass wir Gottes Geist in uns wirken lassen, so wie es im Korintherbrief drin steht. Dass wir uns an dem festhalten, dann wird Gott auch Wachstum schenken. Und im Vers 7 steht ja, ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Und das wünsche ich euch allen. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Herr, hab Dank, dass du uns siehst, in welcher Situation wir gerade stehen. Lieber Herr, hab Dank dafür, dass wir dir wichtig sind. Herr, ich bitte dich darum, dass du jedem von uns den Platz gibst und zeigst, wo er sich engagieren soll, wo er an sich arbeiten soll, wo vielleicht Stillstand besteht, wo er den Hintern hochkriegen muss, um sich wieder auf dich auszurichten. Herr, vergib uns da, wo wir unsere Fehler machen, wo wir unsere Schwachstellen loslegen. Aber Herr, du bist ein gnädiger Gott, dafür bist du gestorben. Herr, hab Dank, dass du es gut mit uns meinst. Amen.